English Radio External Service.
2 Warszawa, 2 Polskie Radio. Hier ist Warschau. Sie hören den Auslandsdienst des Polnischen Rundfunks. Am Mikrofon begrüßt Sie Kamila Lutostańska. Dzień dobry. Wie bleibt gute Nachbarschaft lebendig? Welche Rolle spielt dabei die Kultur? Darüber sprechen wir heute mit dem deutschen Generalkonsul in Wrocław, Martin Krämer. Außerdem besuchen wir das Nationalmuseum in Warschau und erinnern an den berühmten polnischen Maler Józef Mehofer. Zum Abschluss öffnen wir wieder unser Archiv der deutschen Redaktion. Diesmal hören Sie einen Beitrag aus dem Jahr 1964 über Mieczysław Karłowicz, einen der bedeutendsten Symphoniker der polnischen Musik an der Wende vom 19. zum 20. Jahrhundert. Ich wünsche Ihnen eine angenehme halbe Stunde mit dem Polnischen Rundfunk. In den vergangenen Wochen wurde vielerorts an den deutsch-polnischen Nachbarschaftsvertrag erinnert. Auch wir nehmen das zum Anlass, in einer Gesprächsreihe verschiedene Facetten der deutsch-polnischen Beziehungen zu beleuchten. Wie können Polen und Deutsche auch heute voneinander lernen? Und welche Rolle spielt dabei die Kultur? Darüber spreche ich mit Martin Krämer, dem deutschen Generalkonsul in Wrocław. Das Interview entstand am Rande einer Konferenz des Westinstituts in Poznań, bei der Expertinnen und Experten über die Rolle der Kultur in den deutsch-polnischen Beziehungen diskutierten.
Martin Krämer, ich bin der deutsche Generalkonsul in Breslau und schon seit vielen Jahren in den deutsch-polnischen Beziehungen tätig.
Herr Generalkonsul, welche Rolle spielen kulturelle Kontakte für die deutsch-polnischen Beziehungen, also für die Beziehungen zwischen Polen und Deutschland?
Ich denke, die kulturellen Beziehungen sind wirklich sowas wie ein Fundament für unsere Beziehungen, weil in den kulturellen Projekten lernen wir uns kennen, lernen wir aufeinander zugehen und lernen wir einfach, wie wichtig es ist, dass man persönlich einfach genießen kann und auch Spaß haben kann.
Sie haben schon mehrere Jahre in Polen verbracht, also Sie können diese Zusammenarbeit im Bereich Kultur zwischen Polen und Deutschland also von einer längeren Perspektive betrachten. Wie haben sich die Bedürfnisse der Zusammenarbeit im Bereich Kultur zwischen Polen und Deutschland im Laufe der Jahre verändert?
Das ist eine sehr gute Frage, weil sie einfach uns dann auch zeigt, dass wir Beziehungen haben, die natürlich jetzt wieder unter den neuen Bedingungen, die wir haben, immer wieder auch angepasst werden müssen. Und da, glaube ich, hat die Kultur auch wirklich einen sehr wichtigen Beitrag geleistet. Denn zu Beginn, gerade in unserem Amtsbezirk in Breslau, also dem Südwesten des Landes, ging es darum, dass wir einfach der deutschen Minderheit bei der Selbstorganisation halfen, dass wir Aufbauprojekte mit ermöglicht haben, dass wir die Gründung von allen möglichen Vereinen und Städtepartnerschaften mit unterstützt haben. Und danach ging es in die nächste Etappe, wo wir ganz konkrete Projektarbeit begonnen haben, wo wir gemeinsam deutsch-polnisch, polnisch-deutsch Projekte in der Kulturarbeit vorangebracht haben, wie beispielsweise das Jahr der europäischen Kultur in Breslau zu organisieren. Das war zwar 2016 schon, aber im letzten Jahr hatten wir das Jahr der europäischen Kulturhauptstadt in Chemnitz. Und da gab es dann einen regen Austausch, wie habt ihr das damals in Breslau gemacht. Also im Resümee, die Kulturbeziehungen sind die Grundlagen dafür, dass man sich näher kennenlernt und dass man auch merkt, wo man die Beziehungen weiterentwickeln muss. Deshalb sind die Beziehungen so wichtig, weil wir dort einander treffen und vielleicht auch in der Kultur, in der Wahrnehmung übereinander besser Bescheid lernen. Mein Lieblingsbeispiel ist immer, wie Deutsche und Polen doch ein bisschen unterschiedlich organisieren. Wir Deutsche organisieren immer sehr langfristig und wenn wir einmal einen Plan haben, dann ist das ein Plan, den wir auch durchhalten. Unsere polnischen Partner sind dort immer viel kreativer. Man überlegt immer, wie man eine Lösung finden kann und ist auch bereit, das schon vorher Überlegte einfach dann auch anzupassen. Und ich finde immer, beides zusammen ist eine wunderbare Kombination. Und da können wir auch in der Kultur, aber dann auch in der Wirtschaft und dann auch in der Politik eigentlich immer eine wunderbare Grundlage legen.
Und was die Wahrnehmung der Deutschen in Polen anbetrifft, wie würden Sie die heutige Wahrnehmung einschätzen oder vielleicht beschreiben? Wie sehen die Polen, die Deutschen, ihren Ansicht nach?
Ich denke, wir in Deutschland sehen immer, dass wir kritisch wahrgenommen werden oder gerne kritisch in Polen wahrgenommen werden, dass wir immer schnell im Gegenstand der innenpolitischen Auseinandersetzung geraten. Ich persönlich habe hier im Land eigentlich immer nur erlebt, dass es diese Art von Vorbehalten mir gegenüber, auch als offizieller deutscher Vertreter, nie gab. Das Einzige, worauf man immer schaut, ist, naja, was kann man wirklich praktisch zusammen machen? Die Zeit, in der wir einfach uns nur kennengelernt haben, in der wir uns einfach nur getroffen haben und uns darüber gefreut haben, die sind einfach vorbei. Jetzt sind wir in einer Phase, wo wir beide als Partner aufeinander schauen und dann einfach uns überlegen, ist der Partner irgendwie interessant oder gibt's vielleicht auch Alternativen? Also für mich heißt es eigentlich immer wieder, die wichtigste Aufgabe ist, dass wir auf beiden Seiten der Oder und der Neiße nicht gleichgültig werden, sondern dass wir uns als Partner umeinander bemühen. Und deshalb sehe ich noch eine sehr gute Aufgabe für mich hier in unserem Südwesten des Landes, weil ich immer das Gefühl habe, ich kann unsere deutschen Partner, die wir haben, überzeugen, mehr in Polen zu machen. Und umgekehrt erlebe ich genauso diese Aufgeschlossenheit hier. Also Stereotypen gibt es immer, aber ich denke, sie müssen zwischen Deutschen und Polen, Polen und Deutschen nicht für immer da sein. Da haben wir, glaube ich, durch Kultur unwahrscheinlich viel erreicht in den letzten Jahren.
Ja, eben zurück zur Kultur. Welche Defizite gibt es?
Auch das ist wieder eine Frage, die ich mir seit langem stelle. Ich denke, wir können auf beiden Seiten einfach mehr dafür machen, dass unsere Jugendlichen sich für das Nachbarland interessieren. Ich sehe da natürlich vor allem eine große Rolle, die wir in Deutschland dort spielen können. Ich würde mir viel mehr Schüleraustausch wünschen, würde mir mehr Jugendaustausch wünschen. Ich würde mir einfach wünschen, dass man umgekehrt dann auch in Polen sich sagt, es lohnt sich doch jetzt wieder Neugierde auf den Nachbarn zu haben, weil wir leben jetzt in einer Zeit, wo wir mehr in Europa zusammenrücken müssen. Und wir haben zwar unwahrscheinlich viel erreicht in deutsch-polnischen Beziehungen, es ist so viel Normalität da, dass es nicht mehr exotisch ist. Aber gerade weil wir jetzt in einer solchen wichtigen Zeit leben, wo wir nur zusammen Polen und Deutsche, Deutsche und Polen etwas bewegen können, deshalb müssen wir einander mehr wieder kennenlernen. Und ich glaube, die Jugend von heute, ich sehe das immer bei unserem Sohn, die interessiert sich schon dafür, aber sie interessiert sich ein bisschen anders, als wir es vor 35 Jahren gemacht haben.
Und mit welchen kulturellen Themen, mit welchen Themen oder mit welchen Künstlern erreichen Sie das größte Publikum in Polen, wenn Sie eine Kulturveranstaltung organisieren?
Wir erreichen sehr viele Polinnen und Polen über unsere Filmwoche. Ich denke, dass wir eine große Möglichkeit haben, den deutschen Film mehr nach Polen zu bringen, weil aus irgendwelchen Gründen der Organisation und der Firmenaufteilungen deutsche Filme in Polen eigentlich nur zufällig zum Verleih angeboten werden. Da erleben wir immer wieder, wenn wir unsere Filmwoche im ganzen Land organisieren, ein großes Interesse. Da, glaube ich, könnten wir ein besseres und noch stärkeres Angebot machen. Und es gibt ja eigentlich jetzt nur noch gemeinsame europäische Produktionen und zum Teil und jetzt auch sehr erfreulich viele deutsch-polnische, polnisch-deutsche Produktionen, wie beispielsweise Fatherland von des Regisseurs Pawlikowski, den wir dann auch diesen Sonntag in Katowice zu einer Premiere seines Filmes erwarten. Und ich glaube, das ist ein Themenbereich, wo wir mehr Angebote machen können. Und dann natürlich die Themen, die uns alle und gerade unsere Jugendlichen betreffen. Wie sieht es mit der Zukunft der Arbeit aus? Wie sieht es mit den sozialen Medien aus? Es wird ja auch in Polen diskutiert, ist ein Verbot der sozialen Medien während des Unterrichts vielleicht angezeigt? Das ist eine Frage, wo man, glaube ich, viele Jugendliche gegen sich dann aufbringt. Oder wir in Deutschland diskutieren über die Frage eines Wehrdienstes. Das findet auch unser Sohn nicht so gut, denn jeder von unseren Jugendlichen hat ja jetzt auch Vorstellungen, was er im Leben erreichen möchte, wie viel Arbeit und wie viel Familie oder Freizeit sie oder er sich wünschen. Also ich sehe da eine unglaublich große Fülle von Themen und wir als ältere Generation müssen da einfach ein wenig zurücktreten und die Jugendlichen selber zu Worte kommen lassen. Und da jetzt Englisch eine gemeinsame europäische Sprache ist, ist jetzt die Diskussion miteinander und der Austausch von Meinungen überhaupt nicht mehr schwer. Das ist anders als vor 35 Jahren, als beide Seiten dann noch nach einer gemeinsamen Sprache suchen. Heute haben wir diese Sprache auch.
Also glauben Sie, es gibt Bedarf an weiterer kultureller Zusammenarbeit?
Ich glaube, es gibt noch sehr großes Potenzial. Und was mich auch sehr freut, ist, dass gerade die polnische Auswärtige Kultur- und Bildungspolitik sehr aktiv auch in Deutschland ist, mit wunderbaren Angeboten. Ich glaube, wir können dort auf unterschiedliche Weise Kultur erleben. Einmal vielleicht auf die polnische Weise mit zum Teil mehr klassischen Themen und Formaten und auf der anderen Seite vielleicht die deutsche auswärtige Kultur- und Bildungspolitik, die zum Teil auf mehr zivilgesellschaftliche, lockere, neue Formate setzt. Ich finde, beides zusammen mit den Möglichkeiten, die wir beide haben, ergibt eine sehr gute Grundlage. Und ich persönlich denke, nicht nur, weil ich Generalkonsul in Breslau bin, ich denke, wir brauchen noch viel mehr Kulturzusammenarbeit, weil auf die Weise können wir wirklich voneinander profitieren, uns besser kennenlernen und vielleicht gerade auch Freude an zum Teil unterschiedlichen Arten haben. Denn ich sage immer, Stereotypen, ist eine Kategorie der Vergangenheit. Was wir brauchen, ist jetzt die Reputation und die gegenseitige Bewunderung für unsere komplementären unterschiedlichen Arten.
Das war ein Gespräch mit Martin Kremer, dem deutschen Generalkonsul in Wrocław. Vor wenigen Tagen jährte sich der Tod des polnischen Malers Józef Mehoffer zum 80. Mal. Internationale Bekanntheit erlangte sein Gemälde »Der seltsame Garten«, ein farbenreiches, symbolisches Werk, das bis heute zu seinen bekanntesten Bildern zählt. Josefine Schwag nimmt sie nun mit ins Nationalmuseum in Warschau. Gemeinsam mit dem Museumspädagogen Paweł Masłowski betrachtet sie für uns Mehoffers berühmten seltsamen Garten.
Hereinspaziert. Ein Rundgang durch das polnische Nationalmuseum in Warschau. Mit Museumspädagoge Paweł Masłowski. Ein schmaler Pfad, umgeben von saftig grünen Sträuchern und bunten Blumen. Apfelbäume bilden ein Blätterdach über einer Allee, die schräg in den Garten hineinführt. Sonnenlicht scheint durch die dichten, leuchtend grünen Baumkronen. Wir befinden uns mitten in der Natur. Das ist
der seltsame Garten von Józef Mehoffer.
Eine lächelnde Dame greift nach einem der vielen grünen Äpfel am Baum. Ihr langes Kleid erstrahlt in sattem Saphirblau. Etwas weiter hinten folgt eine weitere Dame in einem rot-weißen Kleid. Ganz vorne ein blonder Junge mit rötlichen Malvenblüten in beiden Händen. Das ist der Sohn des Malers.
Sein erster Sohn, Zbigniew, 2 Jahre alt.
Der Maler Józef Mehoffer stammt aus einer österreichischen Familie. Geboren wurde er hingegen in Krakau. Da überrascht es wenig, dass diese Szene einen Ort im südlichen Polen abbildete. Im Dorf Schiedlitz bei Krakau.
Das ist eine Erinnerung vom Aufenthalt auf dem Lande im Jahre 1902. Ich glaube, ursprünglich wollte er nur seine Familie malen.
Auf dem Bild sehen wir Mehoffers Frau Jadwiga, seinen Sohn Zbigniew und dessen Kindermädchen Marysia. Sie wirken fröhlich und ausgeglichen. Doch ein Detail irritiert. Ganz oben fliegt eine riesige, überdimensionierte gelbe Libelle.
Diese Libelle sieht man sofort. Einen riesengroßen Mutanten in der Mitte.
Doch was hat es damit auf sich?
Man kann diese Libelle irgendwie erklären mit der Perspektive. Vielleicht ist sie sehr nahe an unsere Augen geflogen. Deswegen ist sie so riesengroß. Aber warum hat sie goldene Flügel und nicht durchsichtige Flügel?
Ist sie so groß, weil sie dem Maler sehr nahe kam? Oder deutet sie womöglich drohendes Unheil an? Der Maler selbst erklärte einmal, die Libelle symbolisiere die Sonne.
Aber nicht nur diese Libelle macht diese Landschaft sehr, sehr seltsam. Die Farben sind gar nicht realistisch. Zu rein, zu intensiv, sehr gesättigt. Vor allem grün, zu hell. Und die Perspektive stimmt auch nicht.
Ein wenig wirkt es, als seien wir in einer Märchenwelt.
Oder in einem Traum. Und die große Frage, ist das ein guter Traum oder ein Albtraum?
Da scheiden sich die Geister. Ein Streit, der bereits seit vielen Jahrzehnten andauert.
100 Jahre schon streitet man sich, ob das eine schreckliche Vorahnung ist oder pures Glück. Junge Familie mit ihrem ersten Kind, Sonne, Grün. Aber wie gesagt, man streitet sich bis heute. Diese Libelle sehen manche als ein Omen, eine Vorahnung von allen diesen Tragödien, die im 20. Jahrhundert noch kommen.
Doch es könnte auch etwas ganz anderes dahinter stecken.
Ich habe meine persönliche Interpretation dieses Bildes. Josef Meckhofer hat in jungen Jahren schon einen Wettbewerb gewonnen. Er bekam den Auftrag für die Glasfenster für die Kathedrale in Freiburg in der Schweiz. Das war auch ziemlich lukrativ, diese Bestellung. Und er hat 20 Jahre lang an diesem Auftrag gearbeitet. Glasfenster waren damals in der Mode. Die kann man bis heute in Freiburg bewundern. Diese Glasfensterästhetik, das erklärt die Farben, das erklärt die Libelle, vor allem die Flügel. Das erklärt sehr starke Kontraste. Dieser Junge leuchtet so wie das Glas in einem Glasfenster von hinten von der Sonne beleuchtet. Aber wie gesagt, das ist meine persönliche private Theorie.
So oder so verleiht die Libelle dem Bild eine geheimnisvolle Stimmung. Von den leuchtenden Farben macht man sich am besten selbst ein Bild und schaut sich das Gemälde im Nationalmuseum an.
Dieses Bild kann man nicht in einer Reproduktion sehen oder auf einem Bildschirm. Da ist man nie sicher, ob die Farben richtig wiedergegeben werden. Man muss schon dieses berühmte Bild in Original sehen.
Der seltsame Garten ist eins der großartigsten Werke der polnischen Kunst. Doch was genau es so besonders macht, ist gar nicht ganz klar.
Das ist eins von diesen Bildern, die alle kennen. Eins der 3 oder 5 Bilder, die absolut jeder in Polen gesehen hat. Meistens in Schulbüchern. Das erklärt aber nicht, warum es so ist. Was hat gerade dieses Bild so popular gemacht? Ist das dieses Märchenhafte, dieses Traumhafte? Die meisten Ausländer, die dieses Bild nicht kennen und sehen es zum ersten Mal, die sagen sofort Psychedelie, vielleicht Drogen. Die Polen kennen das Bild aus der Schule, also haben solche Assoziationen meistens nicht. Aber das ändert nichts an der Sache. Vielleicht ist dieses Irreale, um nicht zu sagen Surreale, das dieses Bild so populär macht.
Seine Einzigartigkeit verdankt das Bild vor allem den tiefen, satten Farben. Der Künstler lernte von den Besten. Denn er war unter anderem auch
einer der besten Schüler von Matejko, so wie Stanisław Wyspiański oder Jacek Malczewski, den wir auch in diesem Saal sehen. Und einer der wichtigsten Vertreter des Stils oder der Epoche, die wir hier in Polen junges Polen nennen, also unser polnischer Jugendstil.
Und das Gemälde birgt noch ein weiteres Geheimnis.
Wohin führt dieser Weg? Schreck durch das Bild sehen wir diese Linie, die uns irgendwo nach oben führt. Was versteckt sich da hinten? Weil, wenn man das genau betrachtet, Diese Personen, diese zwei Frauen und dieses Kind, die stehen nur am Rande des Weges. Und vielleicht ist hier das Hauptthema dieser Weg. Und hier kann man auch ein Erkenntnis von sich selbst vielleicht gewinnen. Fürchten wir das, dass sich hier versteckt? Oder lauter Hoffnung und Optimismus gehen wir munter in die Tiefe?
Was also glauben Sie? Zeigt der seltsame Garten von Josef Mehofer Glück, Harmonie und Familienidylle in einem nahezu perfekten Naturparadies? Oder verbirgt sich dahinter doch eine tiefere Botschaft, die uns möglicherweise sogar auf drohendes Unheil hinweisen soll? Das war Hereinspaziert, ein Rundgang durch das Polnische Nationalmuseum in Warschau mit Museumspädagoge Paweł Masłowski.
Das war ein Beitrag von Josefine Schwag beim Auslandsdienst des Polnischen Rundfunks. Zum Abschluss öffnen wir wieder unser Archiv der deutschen Redaktion. Diesmal erinnern wir an den polnischen Komponisten Mieczysław Karłowicz. Er studierte unter anderem in Berlin und zählt zu den bedeutendsten Symphonikern der polnischen Musik an der Wende vom 19. zum 20. Jahrhundert. Es liest Witold Grabiański.
Wiszniew, die engere Heimat der Familie Karłowicz. Das typische Bild eines nördlichen Flachlands, übersät mit vielen Seen, ausgedehnten Wäldern, Sümpfen und sandigen Ebenen. Ein weiter, doch irgendwie trostlos, eintönig, flacher Horizont. Ein schwermütiges, doch spezifisch anmutiges Landschaftsbild. Diese engere Heimat, vielleicht war es, die der Musik des Schöpfers der litauischen Rhapsodie den ihr eigenen, melancholisch versonnenen Charakter aufprägte. Mieczysław Karłowicz kam am 11. Dezember 1876 in der Region von Wilna zur Welt. Er wuchs in einer künstlerisch hochkultivierten Familie heran, in der Musik, Gesang und Poesie gleichermaßen zu Hause waren. Schon früh erkannte man seine ungewöhnliche Begabung, aber niemand noch ahnte, dass die Musik sein höchstes Glück sein werde. Seine Mutter, deren liebstes, vergöttertes Kind Mieczysław war, pflegte und entwickelte sein Talent. Die zweite Person, für die Mieczysław große Zuneigung empfand, war seine Erzieherin, eine Freundin des Hauses, die dem begabten Knaben von ganzem Herzen ergeben war. Sie war für ihn die unerschöpfliche Schatzkammer litauischer Volkslieder, deren melancholische Schwermut er in seine litauische Rhapsodie legte. Seinem Heim hat Karłowicz unendlich viel zu verdanken. Hier, in der ihn umgebenden kulturellen Atmosphäre, entwickelte sich sein Talent. Hier formte sein Vater, ein namhafter Sprachwissenschaftler und Ethnograph, von frühester Kindheit an den Charakter seines Sohnes. Im Humanismus des Vaters sah Mieczysław dann immer sein anstrebenswertes Lebensideal. Die Mutter veranstaltete viele musikalische Abende im Hause, wo nicht selten Werke vom Format des Ave Verum von Mozart aufgeführt wurden, oder die Missa Pape Marcelli von Palestrina. All das entwickelte seinen Sinn für Musik. Auch während seiner Studien verbrachte Mieczysław alle Ferien in Wiszniew. Er liebte es, mit dem Gewehr durch Wald und Flur zu streifen oder die Fischer im Boot beim Fang zu begleiten. Zu weiteren Studien reiste Karłowicz nach Berlin. Auftritte der besten Solisten und Dirigenten, die trefflichen Opernaufführungen gaben ihm Ansporn zum noch intensiveren Studium der Komposition und des Geigenspiels. Außerdem besuchte er die Universität. Von der Mission des Künstlers, besonders des Musikers, hatte er immer eine hohe Vorstellung. Bei jeder Gelegenheit wiederholte er, dass es in der Kunst keine Kompromisse geben darf. Man sei entweder ein großer Künstler oder gar keiner. Karlowitsch war sich selbst gegenüber sehr streng. Zweifellos lag in seinem Wesen eine sehr ernste Einstellung zum Leben, ein Hang zum Pessimismus. Aus seinen Werken, in denen sich diese Anlagen offenbarten, spricht Melancholie und Sehnsucht. Aber im engsten Freundeskreis war Karlowitsch ein fröhlicher, geselliger Tischgenosse, der sich und die anderen gern parodierte, was ihm ausgezeichnet gelang. Alle wichtigen Ereignisse seines Berliner Aufenthaltes, Konzerte, wenn eines seiner Werke in Druck erschien, Besuche seiner Eltern, wurden in einem stillen Restaurant gefeiert. Hier wurde auch auf den soeben beendeten Walzer aus seiner Serenade für Streichorchester angestoßen. Die Werke von Karlowitsch wurden zu seinen Lebzeiten recht selten aufgeführt und erfreuten sich in seiner Heimat keiner größeren Popularität. Mit großer Spannung wurde deshalb das angekündigte Konzert in der Warschauer Philharmonie erwartet. Einige Tage vor diesem Konzert wurden am 22. Januar 1909 seine urewigen Lieder erst aufgeführt. Der Erfolg war überwältigend. Dem Komponist wurde eine spontane Ovation bereitet. Seine Mutter war so tief ergriffen, dass, als der Beifallsturm ausbrach, sie ohne ein Wort zu sagen den Saal verließ. Ohne das Ende der Ovationen abzuwarten, eilte der Sohn der Mutter nach ins Hotel, fiel vor ihr auf die Knie. Beide weinten. Während dieser Tage schwebte Frau Karlowitsch wie in Wolken. Der große Durchbruch im Leben schien gekommen zu sein. Einen Monat später kam Karlowitsch in der Tatra durch eine Lawine ums Leben.
Das war eine Archivsendung aus dem Jahr 1964 beim Auslandsdienst des Polnischen Rundfunks. Am Mikrofon verabschiedet sich Kamila Lutostańska. Auf Wiederhören.
Aktuelle Informationen aus und über Polen. Informativ und in deutscher Sprache. Täglich live aus Warschau. Weltweit hören mit der Polskie Radio App, im Internet, als Podcast oder auf Mittelwelle auf 1386 kHz um 18.30 Uhr mitteleuropäischer Zeit. Wir halten Sie auf dem Laufenden. Schalten Sie ein und do suschenia. Wir hören uns.